102,3 Mega. Herzliches Willkommen in den Reichweiten von Radio Dreigland und Radio Grenzenlos bei der Schwulenwelle am Donnerstagabend zu unserer Show Oh Happy Gay. An den Mikrofonen sind für euch der Dieter,
der Alex
und der Hartmut. Wir haben spannende Interviewgäste für euch und eine ganze Ladung Musik natürlich auch.
Doch zuvor haben wir noch spannende Gäste bei uns hier im Studio. Hartmut?
Genau, Alex, nämlich Tim Lukas, den Pressesprecher des Theater Freiburgs und die Dramaturgin Tatjana Bayer. Wir plaudern gleich nach der Musik über das Stück, die Oper Angels in America, die letzten Sonntag bei uns hier in Freiburg Premiere hatte. Samstag Premiere hatte.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028 oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort Schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
Seit dieser Spielzeit haben die städtischen Bühnen Freiburg mit Peter Grab einen neuen Intendanten und in meinen Augen kam dadurch auch viel frischer Wind in das altehrwürdige Gebäude und in den Spielplan. Noch ist erst Halbzeit, wenn überhaupt, der aktuellen ersten Saison, aber sehr viele gute Inszenierungen konnte man schon erleben. Nun kam am vergangenen Samstag eine weitere hinzu, die von der Kritik bislang größtenteils sehr gefeiert wurde.
Angels in America ist ein bedrückendes Stück, das nichts an seiner Aktualität eingebüßt hat. Im Theater Freiburg gelingt zudem eine in sich stimmige Inszenierung, die auch musikalisch von allen Beteiligten auf und unter der Bühne sehr differenziert umgesetzt wird. Wir freuen uns nun, die Dramaturgin Tatjana Bayer und den Pressesprecher des Theater Freiburgs, Tim Lukas, live im Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen bei der Schwulen Welle in Freiburg, Tatjana und Tim.
Hallo.
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 Bevor wir über die aktuelle Oper sprechen, zunächst mal ein paar wenige Worte zum aktuellen Spielplan. Die Intendanz von Peter Karp hatte gerade erst begonnen. Wie ergeht es euch denn mit den Freiburgern? Reagiert das Publikum bislang wie erhofft oder gab es auch schon Überraschungen?
Uns geht's gut. Wir haben uns alle gut eingelebt und ich kann nach den ersten Monaten sagen, dass es auch ganz viel Spaß macht, in und auch für Freiburg Theater zu machen. Wir nehmen ein sehr reges Interesse der Bevölkerung wahr und wir nehmen auch eine große Teilhabe wahr der Freiburger an ihrem Stadttheater. Und ich denke, dass wir sagen können, sowohl von der Bevölkerung als auch von den Medien hatten wir eine sehr, sehr positive Aufnahme des Spielzeitstarts. Wir hatten auch eine sehr, sehr schöne überregionale Beachtung unseres Programms, sei es jetzt der Kirschgarten in der Überschreibung des iranischen Regisseurs Amir Reza Kohestani, sei es unsere Fassung des Sommernachtstraums der polnischen Regisseurin Evelina Marciniak, unsere Musiktheaterproduktion Love Life, einer deutschen Erstaufführung, man denkt es gar nicht, eines Vaudevilles von Kurt Weill, immerhin. Oder auch sehr schön auch ankommt im Dreiländereck, die engagierten Gastspiele und Koproduktionen unserer Tanzsparte, die auf sehr, sehr großes Interesse stoßen hier. Also wir sind gerne hier und wir freuen uns auf die Zeit hier.
Mir kommt es ja so vor, als wenn die städtischen Bühnen, anders als vielleicht eine Intendanz zuvor, die einzelnen Genres mehr pflegen und ausspielen. Zum Beispiel, das eben schon erwähnt, das Musical Love Live, das in einer deutschsprachigen Erstaufführung gesehen war. Da war ich sehr erfreut darüber, dass auch wirklich als Musical oder als auf jeden Fall in dem Genre gespielt wurde, wie es auch gedacht im Endeffekt ist, was man vorher manchmal nicht so erlebt hat. Manchmal scheuen sich ja dann manche Theaterleute auch ein bisschen das noch in der Form zu machen. Und ist das auch das Ziel der aktuellen Intendanz, die unterschiedlichen Genres auf der Bühne mehr zur Geltung zu bringen?
Naja, es hängt natürlich immer ein bisschen von der einzelnen Bearbeitung und der einzelnen Zielsetzung ab. Ich würde grundsätzlich sagen, dass das Ziel unseres Hauses es ist, unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt zu erzählen. Wir sind ja nun ein Mehrspartentheater mit einer sehr, sehr großen Ausstrahlung wir wollen in einer weltoffenen Stadt wie Freiburg einfach vielfältige künstlerische Ausdrucksformen zeigen und da gehören natürlich unterschiedliche Genres auch dazu. Das allerdings können dann zum Beispiel auch durchaus spartenübergreifende Produktionen sein. Also wenn wir zum Beispiel an unsere musikalische Produktion Lulu, eine Mörderballade von den Tiger Lilies denken, da singen zum Beispiel unsere Schauspieler oder wenn wir an die Oper Hoffmanns Erzählungen denken, da spielen Schauspieler Schauspieler von uns mit. Im Goldenen Topf ist eine Opernsängerin dabei. Und in Love Life musste unser Chor sogar auch tanzen lernen. Das ist ja gerade...
Sehr gut übrigens.
Ja, ich gebe das gerne weiter. Das, wir finden das auch. Ja.
Hat auch Spaß gemacht.
Genau, die ganze Produktion macht Spaß. Aber es ist ja gerade die Chance eines Mehrspartentheaters, dass eben nicht nur jede Sparte für sich arbeitet, sondern dass man einfach auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und schaut, wo können sich die einzelnen Sparten gegenseitig befruchten und was kann tatsächlich dabei rauskommen. Sowas ist ja dann immer neu und spannend. Und über den Tellerrand hinauszuschauen, das ist natürlich auch eine Zielsetzung für uns, indem wir sehr, sehr viele internationale Regiehandschriften und Künstler auch und Künstlerinnen ans Haus holen, die dann natürlich künstlerische Vielfalt auch garantieren.
Mhm. Nun kam eine Oper auf die Bühne, die 2004 in Paris uraufgeführt wurde, also noch sehr neu ist. Diese basiert auf einem Theaterstück aus dem Jahr 1991, das ja mehr oder minder erstmalig die damals ja überaus aktuellen Themen Homosexualität und AIDS auf die Bühne brachte. 2003 gab es dann auch fürs Fernsehen noch eine Serie mit Meryl Streep, Al Pacino und Emma Thompson unter anderem, Mike Nichols führte Regie. Nicht nur in queeren Kreisen ist das Stück wie auch die TV-Serie ja sehr gefeiert worden und das Stück selber erhielt ja 1993 sogar den Pulitzerpreis und den Tony Award. Für alle, die das Stück, den Film oder die Oper nicht kennen, um was geht's denn? Wollt ihr es kurz zusammenfassen?
Ja, ich will es versuchen. Das ist gar nicht so einfach, weil es geht tatsächlich um sehr, sehr vieles. Aber vielleicht noch ganz kurz sozusagen zum formalen Aufbau. Das Stück dauert im Original 5,5 bis 6 Stunden von Toni Kuschner. Also das ist ein wirkliches Opus Magnum und besteht eigentlich aus zwei Theaterstücke. Das heißt eben Angels in America und dann im Untertitel A Gay Fantasia on National Themes. Mhm. Also da hört man schon, es geht sozusagen nicht nur um Homosexualität und AIDS, sondern es geht tatsächlich um nationale Themen, sehr tiefe menschliche Themen. Und dann gibt es eben diese zwei Theaterstücke. Das erste heißt The Millennium Approaches, also wo man schon merkt, das ist eben Anfang der 90er Jahre im Hinblick auf die Jahrtausendwende geschrieben. Und dann das zweite Stück heißt Perestroika. Und das deutet sozusagen einen anderen Aspekt an, der eigentlich aus dem großen Kräfteverhältnis zwischen Ost und West, also eigentlich aus dem Kalten Krieg kommend, nochmal etwas beschreibt. Und es geht im Wesentlichen erstmal um eine Gesellschaft oder um Menschen, die zutiefst verunsichert sind, die Angst haben, persönlich gesprochen Angst vor dem eigenen Ende, Angst vor dem Tod, Angst vor der Veränderung. Also es gibt Figuren in dem Stück, die sich verändern müssen und sie fragen sich, wie kann ich mich eigentlich in Anmut verändern? Also eigentlich eine sehr tiefe und sehr menschliche und auch sehr ewige Frage, glaube ich. Es gibt ein Zitat, was Toni Kuschner vor sein Werk gestellt hat, was die Sache vielleicht ganz schön auf den Punkt bringt. Erstmal, das ist von Stanley Kunitz, einem amerikanischen Lyriker. Und das Zitat heißt, in mörderischen Zeiten bricht das Herz und bricht und lebt, indem es bricht. Und das fasst die Sache eigentlich schon ganz schön zusammen, weil das sind mörderische Zeiten, in denen diese Figuren aus Angels in America leben, sowohl ganz persönlich, privat, wie auch gesamtgesellschaftlich und politisch. Und es geht eigentlich um die Botschaft, dass egal was passiert, egal wie furchtbar oder wie schmerzhaft oder wie leidvoll die eigene Existenz in dem Moment eigentlich ist, dass es sich lohnt, weiterzuleben und für das Leben zu kämpfen und am Leben zu bleiben. Und vielleicht ganz kurz zur Handlung. Es geht vordergründig, jetzt auch in der Oper vor allem, um Pryor Walter. Das ist mehr oder weniger die Hauptfigur. Das ist ein 30-jähriger Mann in New York, er ist homosexuell, er lebt mit Louis zusammen, mit seinem Freund schon seit einigen Jahren und sie sind gemeinsam auf der Beerdigung von Louis' Großmutter, auf einer jüdischen Beerdigung und Pryor Walter findet den Zeitpunkt passend, unpassend, man weiß es nicht genau, aber er eröffnet seinem Freund, dass er an AIDS erkrankt ist auf dieser Beerdigung und der kann damit überhaupt nicht umgehen, das ist so ein gelegenheitsphilosophierender Pseudo-Intellektueller, der sich so irgendwie quatschend durchs Leben treiben lässt und jetzt plötzlich steht diese krasse Realität irgendwie vor ihm und er weiß überhaupt nicht damit umzugehen. Er wird seinen Freund verlassen, also er haut ab und Pryor Walter geht es zunehmend schlechter, also die Krankheit und die Einsamkeit, die nagen an Seele und Körper. Im Gang der Oper jetzt und er fängt an zu halluzinieren, zu visionieren und er findet sich einen Engel. Der bricht plötzlich mit großem Pomp und mit unglaublicher Gewalt durch die Zimmerdecke, durch seine Zimmerdecke. Er hört erst Stimmen und dann erscheint dieser Engel tatsächlich Und es ist in diesem Stück tatsächlich auch so, dass nicht nur die Menschen Angst haben vor dem, was kommt, sondern die Engel haben es auch. Und der Engel ist nicht etwa gekommen, um ihn jetzt auf die andere Seite zu führen, in den Tod, sondern der Engel ist gekommen, weil die Engel sitzen im Himmel, Gott hat sie verlassen, Gott ist abgehauen und sie wissen nicht so recht, was tun. Und dann haben sie sich überlegt, was in guter alter Engelmanier ja immer funktioniert, man braucht einen Propheten. Und dazu haben sie Prior Walter jetzt auserkoren und er soll nun die Engel und vor allem die Welt retten, indem er die Bewegung stoppt der Menschen. Also die Botschaft der Engel ist, wir müssen aufhören, uns zu bewegen. Mhm. Weil die Bewegung, das ewig nach vorne drängende, der Forscherdrang, das sich immer entwickeln wollen des Menschen, was ihm ja so tief eingeschrieben ist, sorgt eigentlich für all das Unheil. Und Prior Walter überlegt eben dann im Laufe des Stückes, ob er sich diesem Auftrag anschließt, ob er ihn annimmt. Und ob er richtig ist und geht dann zum Schluss zu den Engeln in den Himmel. Da gibt es eine große Versammlung, die sitzen immer an so einem Radio und hören die schlimmen Botschaften von der Welt und wo es wieder Umweltkatastrophen gab und wo wieder Epidemien ausgebrochen sind. Und er gibt den Auftrag zurück und entscheidet sich für etwas anderes. Und er sagt, und wenn es nur ein paar Minuten sind und wenn es nur die Hoffnung ist, die mich noch irgendwie am seidenen Faden am Leben hält, dann ist es das wert. Und vielleicht noch ganz kurz und dann habe ich es hoffentlich einigermaßen umrissen. Es ist natürlich nicht nur Prior Walter in dem Stück, sondern es gibt zudem auch noch andere Figuren. Es gibt ein sehr unglückliches Mormonen-Ehepaar, wo der Mann unter einem sehr strengen moralischen Kodex steht, natürlich als Mormone, aber entdeckt, dass er homosexuell ist und versucht, sich zu outen. Die Szene haben wir eben gehört, ganz zu Beginn. Das ist der Moment, wo er seine Mutter anruft und ihr versucht, das zu sagen. Er hat unglaubliche Gewissenskonflikte und die Mutter versteht es überhaupt nicht. Seine Frau Harper ist todunglücklich, weil sie alleine ist. Sie ist tablettensüchtig, valiumabhängig und fantasiert sich ähnlich wie dieser Prior Walter eben auch weg eigentlich aus ihrem Leben. Und dann gibt es noch Roy Cohn, eine historische Figur, ein unglaublich korrupter und machtbesessener Staranwalt, den es tatsächlich gegeben hat. Der nicht zuletzt sogar noch der Anwalt von Donald Trump war und die Karriere mitgebastelt hat. Und der hat auch AIDS und kriegt es gesagt. Und das ist ganz interessant, weil das ist eben so ein Gegenbeispiel zu Prior Walter, weil er behauptet bis zu seinem letzten Atemzug, er habe kein AIDS, er habe Leberkrebs. Das ist auch tatsächlich so gewesen. Mhm. Er hatte wohl unglaublich viele Affären mit Männern, hat aber immer gesagt, er wäre nicht schwul. Und so hat man ein sehr vielschichtiges Figurengeflecht, was mehr oder weniger miteinander verbunden ist, die mit den ganz zentralen Themen eines menschlichen Lebens, nämlich was tut man in dem Moment, wo ja eine existenzielle Situation vor einem steht, wie geht man damit um? Und Georg Seslen hat mal gesagt über das Stück, das Drama entfaltet dabei vielleicht ein wenig zu viel Trauer und etwas zu wenig Zorn. Weil natürlich der ganze Umgang mit diesen Themen und der gesellschaftliche, politische Umgang und auch der empathische Umgang untereinander, der kann einen schon wütend machen, die Kälte, die da lebt in diesem Stück.
Das heißt, in allen drei Handlungssträngen gibt es ja praktisch schwule oder homosexuelle Figuren. Ist das eigentlich in der Operngeschichte bis jetzt einmalig oder gibt es da andere Beispiele?
Ja, das ist eine ganz schön schwierige Sache. Also in dieser Form und in dieser selbstverständlichen Form, wie das eben bei Kuschner und dann auch bei Ötvös 2004 damit umgegangen wird, ist es sicher einmalig zu der Zeit. Es gibt natürlich den berühmten Benjamin Britten, wo sozusagen die eigene Homosexualität immer latent mitschwingt in seinen Stücken und dann auch formuliert 1973 im Tod in Venedig, wo er das dann zum ersten Mal als Stück auch wirklich auskomponiert, aber natürlich alles noch in einer sehr viel verhalteneren Form und es ist angedeutet. Bei Kuschner und Ötvös ist es ja wirklich, da wird ja ganz selbstverständlich damit umgegangen. Da wird auch die Frage gar nicht gestellt, ob das jetzt irgendwas Besonderes ist. Und das ist, glaube ich, in dieser Form einmalig. Es gab allerdings danach jetzt drei, kann man so sagen, relativ bedeutende Werke, die ähnlich damit umgingen. Es gab Brokeback Mountain, die Oper 2014, im Teatro Real Madrid aufgeführt wurde. Dann gab es eine Oper aus Montreal, die habe ich selber nie gesehen, die aber auch mit dem Thema umgeht, 2016, Les Fulettes. Und dann gab es noch Edward II. Von Scartazzini 2017 an der Deutschen Oper in Berlin, die auch sozusagen dieses Thema ganz prominent auf die Bühne bringt in der Oper.
Die Aktualität hat sich ja seit der Hochzeit des AIDS-Stoffes, praktisch 80er Jahre, deutlich gewandelt. Aktuell ist es noch immer ein Thema, aber die Sichtweise darauf hat sich ja doch hier bei uns zumindest hier geändert. Anfangs regierte man eher panisch und heute versucht man mit der Erkrankung eher umzugehen. Und auch das Bild der Homosexuellen hat sich in den letzten 30 Jahren in der westlichen Gesellschaft zumindest sehr gewandelt. Spiegelt sich das auch in den diversen Werken, die es schon gab, eigentlich irgendwie wieder? Also sowohl von Agents of America, also Schauspiel, Serie, Oper, als auch generell bei der Inszenierung?
Ich glaube, dafür ist es fast noch ein bisschen zu früh. Also als Angels rauskam, das war ja ein wirklicher, also ich will nicht sagen Schock, sondern es war ein Befreiungsschlag. Mhm. Also dass überhaupt dieses Thema in dieser Breite und in dieser Differenziertheit behandelt wurde. Ich glaube, das war einfach historisch unglaublich bedeutend. Mhm. Und man merkt ja nun, wie ich das eben auch versucht habe zu sagen, dass es immer mehr wird, dass man mit diesem Thema selbstverständlich umgeht und auch auf der Opernbühne gleichgeschlechtliche Beziehungen plötzlich eine Rolle spielen überhaupt mal. Also von daher verändert sich da schon was. Ich glaube aber, das ist immer noch ein ziemlicher Weg, um das in einer, ja, sozusagen in seiner ganzen Vielschichtigkeit und Farbigkeit und vor allem in der Selbstverständlichkeit auf den Bühnen und vor allem auf der Opernbühne zu erleben. Das ist immer noch was sehr Außergewöhnliches eigentlich.
Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen gehört über das Stück. Sollen wir noch ein bisschen bei der Musik erstmal ein bisschen reinhören? Jetzt hören wir ein weiteres Stück Lieder, wenn du mal es einspielst. Wir sitzen hier mit Tatjana Bayer, die Dramaturgin der Oper in Freiburg, des städtischen Bühnen, und dem Lukas, dem Pressesprecher. Wir haben gerade einen kurzen Ausschnitt nochmal gehört aus Angels in America. Wie würdet ihr eigentlich die Musik eigentlich überhaupt generell beschreiben, der Oper? Wir haben gerade ein bisschen was gehört. Was für Elemente sind da nicht drin?
Also Peter Ötvös, der Komponist, hat in seiner Jugend viel improvisiert zu Filmen. Mhm. Weil das konnte er einfach besonders gut. Und aus dieser Zeit hat sich ein breites Repertoire an atmosphärischem Können entwickelt. Und er ist ein super Opernkomponist, eben weil er diese Gabe hat, Atmosphäre zu erzeugen. Und das macht er eigentlich in dem Stück auch. Er schafft es wirklich, obwohl die Szenen oft sehr kurz sind und so filmschnittartig aufeinander folgen, die Atmosphäre zu wechseln und mit ganz, ja, ich will nicht sagen einfachen, aber mit sehr klaren und eindeutigen Mitteln zu bauen. Das heißt, man hat einen großen Farbenreichtum an unterschiedlichen musikalischen Atmosphären. Die Oper gratwandert zwischen Hörspiel und großer Oper, Musical, Show. Also es sind ganz viele Elemente reingeflossen. Ötvös selber hat sich auch in der Vorbereitung zu Angels am Broadway rumgetrieben und hat viele Shows angeschaut. Und man merkt es auch ein bisschen am Instrumentarium im Orchester, das sehr ungewöhnlich ist für eine klassische Oper. Also man kann es gar nicht so eindeutig sagen, dass es jetzt ein einzelner Stil ist, sondern ich würde eher sagen, es ist, ja, es fiel auch mal das Wort Soundtrack, was in einer gewissen Weise richtig ist, weil es eben sich sehr nah an die Situation, an den Text anschmiegt, ohne jetzt quasi einen künstlich emotionalen Geschmacksverstärker zu bilden, aber eben sehr stark an der Atmosphäre der einzelnen Szenen bleibt und die eben auch ganz gekonnt und wirklich auch der Bühnenrealität zugewandt immer wieder verändern kann. Und das ist vor allem erstmal irgendwie spannend, aufregend.
Es gibt ja viel Geräusch auch, ne? Es gibt ja auch so Verkehrslärm, Polizeisirenen, alles Mögliche. Du als Dramaturgin, wie gehst du eigentlich an so eine Inszenierung ran? Da gibt es ja den Regisseur, hat der eigentlich das meiste sagen? Oder als Dramaturgin kannst du da sehr viel von dir selber einbringen? Wie kann man sich deine Arbeit sich da vorstellen bei so einer Oper?
Also das ist natürlich von Projekt zu Projekt und auch von Regisseur zu Regisseur unterschiedlich. Das ist das Merkwürdige am Dramaturgen, dass er so ein bisschen chamäleonartig immer gucken muss, was ist eigentlich gerade gebraucht. In dem Fall war es so, ich kenne das Stück schon seit 10 Jahren, ich wollte es immer gerne mal machen. Die Arbeit an Angels hat eigentlich vor 2 Jahren angefangen, wo ich mit Ingo Kerkhoffs erstmal zusammensaß und ihn so salopp fragte, was würdest du denn gerne mal machen? Und er sagte spontan Ötvös. Und damit waren wir sozusagen entschieden, dass wir das zusammen machen. Und dann haben wir sehr lange uns immer wieder getroffen, lange Tage miteinander verbracht, das Stück gelesen von Kuschner im Vergleich zur Oper, weil die Oper ist natürlich deutlich eingekürzt. Also die dauert ja nicht 5,5 Stunden, sondern ja nur 2 oder gute 2. Und haben eben versucht, einen Zugang zu diesem Stück zu finden und vor allem zu dieser Art, wie Ötvös es erzählt. Und ja, da hat man viele Ideen und dann denkt man so, jetzt haben wir die zündende Idee und dann legt man das wieder an das Stück, die Idee, guckt, wie weit kommen wir wir damit und merken, oh, an der Stelle kommen wir aber nicht weiter oder es geht technisch nicht. Also wir hatten auch ursprünglich mal eine ganz absurde Idee, aber die hätten wir technisch gar nicht umsetzen können im Theater. Und also so muss man sich aus Ideal und Wirklichkeit und dem Stück, was einem natürlich auch immer vertrauter wird und immer wieder neue Aspekte auch offenbart, muss man da irgendwann zu einem Weg finden, dass man sagt, so, und damit fangen wir jetzt mal an. Und das war sogar hier so, aber das ist eben auch die spezielle Art von Ingo Kerkhoff, dass auch in den Proben, also im Probenprozess war auch konzeptionell noch vieles sehr offen. Mhm. Also, dass wir dann wirklich auch geschaut haben, wie kommen wir da weiter und was entscheiden wir tatsächlich auch noch unterwegs.
Mhm. Wir haben ja auch schon gehört, also die Musik ist ja sehr modern, sehr ambitioniert auf jeden Fall, durchaus eine Oper aus dem 21. Jahrhundert, was es ja wirklich auch ist. Wie ist es eigentlich von den Schauspielern, von den Opernsänger und Sängerinnen an sich? Kann es eigentlich jeder Opernsänger, jede Opernsängerin singen? Haben die einfach das Handwerk oder braucht man da besondere Leute, die das singen?
Also theoretisch kann das natürlich schon jede Sängerin und jeder Sänger singen. Was natürlich wahnsinnig hilft, ist A, wenn man ein bisschen Erfahrung damit hat, und was noch viel mehr hilft, ist, wenn man Lust drauf hat. Weil es ist schwer. Es ist schwer zu lernen. Es ist wirklich zum Teil auch mühsam, wenn man da alleine in seinem Übezimmer steht und diese doch teilweise wirklich haarigen Partien lernen muss. Es ist rhythmisch schwer. Es ist von den Tonhöhen schwer. Aber ja, ich würde mal sagen, grundsätzlich kann es jeder, aber vielleicht will es auch nicht jeder, aber wir hatten das große Glück, dass wir ein Ensemble hatten, die unglaubliche Lust drauf hatten. Und was ganz spannend ist, im Unterschied zu Mozart zum Beispiel, wo man ja irgendwie, da singt man eine schöne Arie und darunter liegt das Orchester und begleitet einen, das funktioniert bei so einer Musik nicht. Man ist unglaublich aufeinander angewiesen. Also wenn der Kollege irgendwie vorher, in der Phrase vorher einen bestimmten Ton nicht so bringt, dann kriegt man seinen eigenen Anschlusston nicht mehr, weil man den unbedingt braucht. Also das heißt, man ist viel stärker aufeinander angewiesen, dass man sich da auch gegenseitig durchträgt, weil das ist bei einer Mozart-Arie nicht unbedingt so. Mhm.
Wir hatten ja auch gleich mal einen Schockmoment, die Premiere war am Samstag und eine Schauspielerin ist ja ausgefallen und die Carina Schmiege hat den Engel dann darbieten müssen oder dürfen, wie auch immer. Sicher ein Riesenschock vor der Premiere. Stand die Premiere auf der Kippe eigentlich immer oder konnte ihr das schnell lösen?
Nein, also die Premiere stand glücklicherweise zu keinem Zeitpunkt auf der Kippe. Glücklicherweise kommt es nicht permanent vor, aber das sind natürlich Situationen, an die wir gewöhnt sind. Sänger sind Menschen und gerade in Zeiten der großen Grippewelle müssen wir eigentlich täglich damit rechnen, dass jemand ausfällt, jemand krank wird. Und ja, ein Riesenlob, ein Riesendank an Carina Schmieger, die sich da also wirklich mit unglaublichem Mut und großer Werf reingeworfen hat, weil das eben auch ja keine Partie ist, die man mal so im Repertoire hat. Sie hat das fantastisch gemacht, aber am Sonntag werden wir dann Susanna Schnell hören, die wieder genesen ist.
Sehr schön. Wie kam überhaupt die Premiere am vergangenen Samstag an? Spaltet so ein modernes Stück, eine solche Oper, die auch musikalisch ja sehr modern ist, noch immer? Und wird auch über das Inhaltliche sehr diskutiert? Oder ist man da ein bisschen angekommen, vom Inhaltlichen zum Beispiel auch? Was habt ihr für Eindrücke bekommen?
Also mein Eindruck war, dass die Inszenierung sehr gut angekommen ist, sowohl beim Publikum in der Premiere als auch später im Medienecho. Klar ist die Musik von Edvard eine Herausforderung und das Thema sicherlich auch. Aber wenn ich einfach mal von mir persönlich ausgehe, ich will im Theater und in der Kunst auch herausgefordert werden. Eigentlich ist das, was mich unterhält. Und sowas unterhält mich persönlich auch mehr als einfache, eindimensionale Werke, die man dann vielleicht einmal wahrgenommen hat und dann auch sehr schnell wieder vergisst. Ich denke, Werke wie Edvard's Angels in America lohnen sich, weil man dort immer wieder auch Neues entdecken kann.
Ja, das habe ich auch gehört. Also ich glaube, es spaltet schon. Also es gibt Menschen, die einfach sagen, nee, damit kann ich nicht anfangen. Aber es gibt eben auch Menschen, und das habe ich selten erlebt bei einer Opernproduktion, teilweise Kollegen, teilweise aber auch aus dem Publikum, die wirklich zu mir kamen, unglaublich berührt und ergriffen, weil es eben auch Geschichten sind, von denen sie sagen, das habe ich genauso erlebt. Das ist zum ersten Mal, dass ich sowas überhaupt auf einer Opernbühne in dieser Form sehe und die das einfach persönlich ganz, ganz extrem trifft. Und das sind natürlich wirklich sehr tolle und schöne Momente, weil das erlebt man ja nicht so häufig, vor allem wenn man bei einer Traviata ist das ja viel schwieriger, so einen Moment überhaupt herzustellen. Aber mit so einem Stück geht das. Und deswegen denke ich, es wird spalten. Aber der Applaus war ziemlich kräftig und ich glaube auch wohlwollend und zufrieden und glücklich.
Auf jeden Fall. Und der Komponist Peter Oeffers war ja auch selber bei der Premiere da. War der eigentlich generell eingebunden die ganze Zeit oder kam der erst zur Premiere und wie hat er reagiert?
Also wir haben ihn jetzt in die Proben, in den Probenprozess, da war er nicht sehr eingebunden, weil er auch sehr beschäftigt ist. Wir haben immer wieder Kontakt mit ihm gehabt. Ich habe ihm oft geschrieben über den Gang der Proben. Wir hatten auch an bestimmten Stellen Fragen. Und da war er immer ansprechbar und hat sehr wohlwollend und helfend auch reagiert. Dann kam er zur Premiere, hat tatsächlich erst die Premiere gesehen, keine Probe vorher. Und das war natürlich für uns alle schon ein aufregender Moment. Das war schon bedeutsam, als er dann endlich da war. Und er hatte auch für die Sänger noch ganz lieb Toi 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 Karten geschrieben, die sie jetzt alle mit nach Hause nehmen konnten. Und das war schon wirklich sehr außergewöhnlich.
Wie geht es jetzt weiter mit Angels in America? Wann wird es dir wieder gegeben? Und ist ein Ende in Sicht? Oder könnte es auch weiterlaufen?
Also die nächste Aufführung ist jetzt am Sonntag. Diesen Sonntag um 15 Uhr. Um 14.15 Uhr wird Tatjana Bayer auch eine Einführung geben im Winterer Foyer. Grundsätzlich kommt die neue Intendanz ja aus einem reinen Schauspielbetrieb in Oberhausen. Und da haben wir natürlich irgendwie immer so lange gespielt, solange ein Stück auch tatsächlich Publikum gefunden hat. Das ist ein bisschen komplexer natürlich im Musiktheater. Da müssen wir irgendwie Chor und Orchester und Sänger und alles miteinander verschränken. Wir spielen jetzt bis zum Juni, glaube ich, insgesamt noch 6 Mal.
Genau, wir spielen bis zum 3. Juni noch 6 Vorstellungen. Also die nächste nach kommendem Sonntag ist dann nächste Woche Mittwoch. Und so in relativ regelmäßigen Abständen kommen dann noch 6 Vorstellungen. Ja.
Also man noch eine Gelegenheit.
Ja, genau. Sollte der Andrang uns überrennen, dann werden wir über alles nachdenken.
Ja, genau.
Ja, ich hätte noch viele Fragen. Die Zeit läuft jetzt ein bisschen weg, aber wir haben noch eine Frage von dem Publikum, habe ich gehört. Eine Fachfrage, glaube ich.
Also, wir hatten eine Frage von einem Anrufer, also offensichtlich einer, der auch das Stück gesehen hat. Und zwar, welche Bedeutung hatte der gesichtslose Eskimo?
Ja,
könnte damit überhaupt gemeint sein?
Ja, das Schöne am Theater ist, dass ja manchmal auch Dinge rätselhaft bleiben. Aber vielleicht ein kurzer Hinweis. Es ist in der Inszenierung so, dass Wasser eine ganz zentrale Rolle spielt. Es beginnt im Regen, dann fängt es an zu schneien. Und im zweiten Teil spielt alles auf einer Eislandschaft. Es ging uns darum, ein Bild dafür zu finden, wie eben sagen, dass das Lebendige, also das Wasser als Zeichen für das Leben, zunehmend gefriert und vereist. Die menschlichen Beziehungen vereisen. Und in diesem Eis ist auch ein Eskimo natürlich unterwegs. Außerdem gibt es eine Stelle im Stück, wo die Harper, diese unglaublich traurige Mormonenfrau, will in die Antarktis und debattiert mit ihrer Mutter darüber, ob es dort Eskimos gibt oder nicht. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir fügen eine Figur ein, die man nicht erklärt, sondern die einfach wie all die anderen Figuren eigentlich dort ist und ein Leben lebt, offensichtlich mit stoischer Ruhe und Eleganz. Ja, und das ist unser Eskimo. Der hat uns die ganze Zeit begleitet.
Sehr schön.
Also vielen Dank an Jan für diese Frage.
Ja, genau. Ja, wir hören gleich im Anschluss noch einmal ein Stück aus der Oper, Angels in America. Da hören wir hinein. Zuvor aber darf ich mich ganz herzlich für euch, für den Besuch hier bei uns im Studio bedanken. Ich finde, die Oper macht neugierig und wir dürfen sehr gespannt sein, wie das Freiburger Publikum es weiter aufnimmt. Zunächst mal allerdings herzlichen Dank an Tatjana Bayer und Tim Lukas für das Gespräch.
Danke an euch.
Dankeschön. Vielen Dank.
Sehr gerne. Und wir hören nur noch einmal in die Inszenierung hinein von Angels in America.
Wir sind sehr
Das war's für heute, liebe Leute.
Wir bedanken uns bei unseren Gästen im Studio vom Theater Freiburg, beim Pressesprecher Tim Lukas und der Dramaturgin Tatjana Bayer für die erhellenden Einblicke in Angels in America.
Und bei Rory und Dion für das überaus fröhliche und informative Telefongespräch über ihre Cappella-Gruppe Out of the Blue.
Die ganze Sendung inklusive der tollen Musik gibt's für eine Woche in der Mediathek bei RDL auf www.rl.de. Und die Originalfassung des Interviews mit Dion und Rory von Out of the Blue könnt ihr außerdem auch auf unserer Website www.schwulewelle.de im Podcast nachhören.
Nächste Woche dann geht's rund bei unseren Kollegen von Radio Rainbow Stars. Wir verabschieden uns bei euch jetzt für heute. Bis dahin. Immer schön schwul bleiben.
Ja, tschüss.